Ja, es war fast eine Trotzreaktion, so aus, also eine Trotzgründung. Ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, aber eher an der Ermangelung an Lösungen.
Hate-Founding.
Ja, Hate-Founding, ja. Genau. Vielleicht müssen wir das mal prägen. Ja. Aber grundsätzlich ging es halt irgendwie darum, es war auch aus dem Agenturkontext. Wir haben irgendwie viele Seiten, zum Beispiel fürs Phantasialand. Da machen wir eigentlich alle digitalen Plattformen, Website, digitale Magazine. Super bewegtbildlastig, wie man sich bei so einem irgendwie emotionalen Produkt halt, wie irgendwie so Parks, Hotels vorstellen kann. Und dann brauchst du halt irgendwie Video-Hosting.
Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Ich bin Christoph Bursek. Mein Gast heute ist Jan Peiniger. Er ist Digitalunternehmer und mit seiner aktuellen Gründung kämpft Jan gegen den Consent-Wahnsinn. Also überall, wo man im Internet surft, hat man Consent-Meldungen zu sehen. Muss irgendwie abklicken, willst du die Cookies akzeptieren, willst du dies akzeptieren, willst du das akzeptieren. Und ich glaube ungefähr, kann er gleich nochmal selber besser sagen, jeder zweite Deutsche entscheidet sich dann gegen Cookies oder gegen den Consent-Banner. Und das führt häufig dazu, dass die Experience beim Surfen im Internet leidet. Mit seinem Unternehmen Ignite will Jan den Genuss von Videos wieder möglich machen, ganz ohne Consent. Spannende Einblicke in Vor- und Nachteile vom Datenschutz und wie man mit einer guten Lösung tolle Erlebnisse für Nutzer baut und vieles mehr. Ich glaube, das verspreche ich mir jetzt von meinem Gespräch mit Jan. Und jetzt, Jan, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön. Ich freue mich.
Habe ich das richtig erzählt? Also viele Menschen, wenn sie so einen Banner sehen, dann sagen sie irgendwie alles ablehnen und auf keinen Fall einen Cookie haben.
Ist mittlerweile tatsächlich so. Ja. Man ist dann natürlich selbst irgendwie vielleicht auch als Marketing-Website verantwortlich irgendwie so ein bisschen biased und bei seinem eigenen Stuff, kenne ich selbst, klickt man das Akzeptieren-Ding. Aber die Realität sieht halt so aus, dass mal gut die Hälfte das Ding wegklickt. Gibt Zahlen, die sagen, bis zu 74% klicken weg oder ignorieren es, wenn es halt irgendwie so unten in so einer Leiste ist und das ist, ja, kommt auch selber raus, aber ja.
Ich möchte ganz viel mit dir über Ignite, über dein Unternehmen sprechen, aber erstmal müssen die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich so eine persönliche Beziehung zu dir aufbauen und das geht natürlich am besten, indem du dich jetzt emotional komplett nackt machst. Was wäre die unangenehmste Frage, die ich dir am Anfang stellen könnte, wo du sagst, so, oh, das ist schon ganz schön persönlich, aber vielleicht auch eine spannende Geschichte?
Boah, unvorbereitet auf so eine Frage. Aber das finde ich ja gut.
Ich hatte in der Vorbereitung nämlich gelesen, dass du irgendwie geschrieben hattest, dass du zum Beispiel die Schule nicht zu Ende gemacht hast. Und da konnte ich gleich bonden, weil ich eine wahnsinnig schwierige Zeit hatte in der Oberstufe. Und auch tatsächlich die 13. Klasse wiederholen musste. Und dann habe ich irgendwie beim Studieren, bin ich auch nicht so richtig in Fahrt gekommen und so weiter. Und du bist ein paar Jahre jünger als ich. Aber ich glaube, für dich war es auch so ein bisschen so. Du bist in den 90ern. In dieses ganze Digitalthema, Internet, Computer, Web gekommen. Und in der Zeit hast du dann auch gesagt, lieber kümmerst du dich komplett um die Sachen, die dich da irgendwie interessieren, als um diesen klassischen Weg Schule zu Ende machen, ne?
Ja, auf die Ebene unangenehm reicht sozusagen das Thema, dass ich das Abi nicht gemacht habe, ja, reicht's genau. Nicht. Aber tatsächlich, ich habe dann nach der 12 die Schule abgebrochen, nach auch einem netten Gespräch mit meinem Schulleiter, der irgendwie auch sagte, ja, wenn du die Chance hast, was anderes zu machen, ist vielleicht nicht schlecht, weil für du wirst es wahrscheinlich hinkriegen, sagt er auch, aber es wäre schon gut, wenn man halt die Schule abschließen will, auch in die Schule zu kommen. Das war
bei dir waren es die Fehlstunden, die so ein bisschen gedrückt haben?
Ja, mich hat das irgendwie nicht gekriegt und das soll gar nicht irgendwie so also arrogant klingen oder so, dass das irgendwie nicht das unter meinem Niveau war, sondern ich war schwierig da, glaube ich. Mein Kopf war andauernd irgendwo anders. Und dann hatte ich die Chance, eine Ausbildung zu machen in einer ganz, ganz kleinen Agentur in der Nähe von Bochum, im kleinen Städtchen, in einem 3-Mann-Team als Mediengestalter. Mhm. Da hatte ich dann das okay, Webseiten bauen zu dürfen damals. Das war 2001. Und ja, das hat mich einfach viel mehr gekriegt. Meine Eltern hatten dann auch ihr okay gegeben und dann war ich weg von der Schule.
Das ist zumindest so ein bisschen, also das ist schon, hat schon ein gutes Fundament. Bei mir, ich hatte auch leider wahnsinnig viel Fehlstunden und dummerweise darf man dann mit 18 seine Entschuldigung selber schreiben, was irgendwie auch nicht geholfen hat.
Das war auch ein life-changing Moment. Ja,
und ich hatte mit 18 durch so einen Zufall, bin ich deutscher Jojo-Meister geworden. Und habe sozusagen, und das war, ja, das war damals irgendwie ein Jahr lang ein Riesentrend und ich habe da tatsächlich Geld mit verdient und hatte sozusagen morgens immer die Wahl, mache ich irgendwie einen bezahlten Gig in irgendwelchen Kaufhäusern und kriege da irgendwie 500 Mark auf die Hand für irgendwie 60 Minuten Jojo spielen oder gehe ich zur Schule. Und da war sozusagen, dachte ich so, ich brauche ja keine Ausbildung, wenn ich Jojo spiele und habe mich so ein bisschen da, also das war sozusagen mein Grund, aber Ich habe auch lernen müssen, dass Jojo tatsächlich nur, ist kein Thema, das bis zur Rente reicht.
Okay, aber dein erstes Business war sozusagen ein Jojo-Business.
Ich habe Jojos verkauft, alles immer ohne Steuern zu zahlen und habe alles immer auch sozusagen, ich habe teilweise auch Mehrwertsteuerrechnungen geschrieben, ohne Steuern zu zahlen und so weiter, weil ich einfach dachte, so das ist so. Also hatte mir damit 18 keiner erzählt und dann kam aber ein paar Jahre später, musste ich dann eine ganze Menge nachzahlen und da dachte ich, oh, vielleicht so ein bisschen Ausbildung oder ein bisschen Studium oder ein bisschen mal in so ein Unternehmen reingucken, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht.
Ja, ist auf jeden Fall war das bei mir dann tatsächlich auch der Moment, wo ich so gemerkt habe, mit mir kann man und ich kann auch mit mir irgendwie was anfangen, was nicht nur
fremdbestimmt ist.
Fremdbestimmt, aber auch auf der anderen Seite vielleicht eher wertloses Rumgespiele, wenn man das mal so aus der Erwachsenenbrille versucht zu sehen, sondern auf einmal hatte ich was, wo ich merkte, ah geil, da kann ich dadurch, dass ich irgendwie Webseiten baue, dass ich dafür kleine lokale Unternehmen oder die Sparkasse irgendwie da Webseiten geschrubbt hat, kann ich auf einmal was machen, was für andere auch irgendwie einen Wert hat und das ist nicht irgendwie nur rumblödeln oder so. Das war schon ein cooler Moment und das hat bei mir viel mehr connected und funktioniert als halt so akademisches Lernen.
Du bist dann irgendwann, also eigentlich hört sich das an, als wärst du immer eher selbstständig gewesen, hast dann auch mal eine Unternehmung gegründet, das war dann vielleicht eine Agentur, die gibt's auch immer noch?
Gibt's immer noch, genau. Also ich war bis auf die Zeit in der Ausbildung eigentlich nie angestellt. Das tatsächlich war die Ausbildung mein einziges Angestelltenverhältnis. Ich habe dann danach, weil ich irgendwie gerne mich noch weiter ein bisschen kreativ da ausprobieren wollte und mich auch zum Beispiel Bewegtbild, Film immer sehr interessiert hat, habe ich dann noch an einer privaten Hochschule in Köln Digital Film and Animation studiert, was aber auch mehr eine riesige Spielwiese war, um halt Kreativprojekte zu bauen, viel zu drehen, mich mit Kamera zu beschäftigen, Bilddramaturgie. Da habe ich mich dann noch durchgewuselt. War auch eine coole Zeit.
War das damals schon so mit dem Schwerpunkt Online-Videos oder war das einfach, ging das generell darum, Videos und Filme zu machen?
Das ging dann 2004 los. Ja. Das heißt, es war noch kurz vor YouTube und so Sachen. Ja. Das war
YouTube 2005, glaube ich, gestartet.
So oder so.
2004, 2005. Das erste Video waren die YouTube-Gründer im Zoo. Also das erste Video von denen, das gibt's auch noch, ist dann irgendwie, wie heißt der, nicht Chat oder sowas oder so ähnlich. Der dann im Zoo so einen Elefanten zeigt und sagt, wir sind im Zoo, wir sind YouTube. Ja, genau, okay.
Ja, es war auf jeden Fall genau vor der großen Welle der Digitalisierung auch von Kameras und von Distribution. Ich habe meine Abschlussarbeit damals geschrieben über die Digitalisierung des Kinos, weil da es noch gerade normal war, dass noch 35mm Projektoren in den Kinos standen und auch viel über dann Distributionswege, wie die Technologie ist, 2K, 4K Projektoren, was überhaupt funktioniert, wie man die ganzen Datenmengen ins Kino bekommt. Also das war dann meine theoretische Abschlussarbeit und meine praktische Abschlussarbeit war ein Kurzfilm-Thriller.
Zu welchem Thema?
Also das Thema war sozusagen frei, es ging um so ein traumatisches Erlebnis, wo der zwei Freunde im Auto unterwegs waren. Beim Autounfall ist einer gestorben, was man am Ende erfährt. Und es geht so ein bisschen Horror-Thriller-mäßig durch so ein bisschen Spooky House und so halt viel, wo man halt versucht, auch so, was man bildlich darstellen kann, ein bisschen Spaß zu haben. Da waren wir dann später auch mit beim Filmfest in München, beim Shocking Shorts Award mit irgendwie unter den Top Ten und so. Es war schon, also war eine wilde, lustige Zeit auch. Aber ja, da...
Als ich irgendwie gelesen habe, Ignite und du möchtest helfen, dass man Videocontent wieder ohne Consent irgendwie sehen kann und datenschutzkonform und so weiter, dann ist das ja tatsächlich ein Thema, das dich seit der Jugend beschäftigt. Spannend.
Genau, okay. Ja, und Gründung dann später, danach halt eigentlich immer selbstständig gearbeitet und 2008 dann Agentur gegründet, auch im Heimatstädtchen. Agenturgründung hieß damals, ich hole mir einen Azubi.
Ja.
Und dann ist man zu zweit, dann ist man eine Agentur.
Ja.
Und das ging dann weiter.
Muss man mit meinem Team reden, ob wir das schaffen. Okay, und die gibt's auch immer noch? Und da macht ihr digitale Plattformen?
Genau, im weitesten Sinne. Also mittlerweile sind wir da irgendwie 25, 26 Leute. Wir sitzen in Düsseldorf. Einer meiner Brüder, Christoph, der macht da sozusagen die operativ, auch die Geschäftsführung und schmeißt den Laden. Mittlerweile, ich bin da auch noch in der Geschäftsführung mit drin, beschäftige mich da auch viel noch mit strategischen Themen und halt so irgendwie den neuen Dingen, die so gemacht werden. Aber das ist gewachsen über die Jahre, auch wirklich peu à peu. Wir hatten dann so 2010, 11 so unseren Moment, als Facebook mit seinem Open Graph um die Ecke kam und wir dann irgendwie eine von sehr wenigen Agenturen in Deutschland waren, die da Facebook-Apps bauen konnten. Und das war ja dann eine Zeit lang so der heiße Scheiß, dass jeder einen Facebook-Tab brauchte.
Ja.
Damit sind wir dann zu größeren Marken gekommen. Und jetzt mittlerweile arbeiten wirklich für die größten Läden, die man sich irgendwie so vorstellen kann, bauen da halt irgendwie Content-Plattformen oder auch interne Tools. Dreht sich viel rund um Kommunikation, Marketing.
Wann habt ihr angefangen, zu sagen, wir möchten versuchen, dieses Videothema anzufassen. Denn Video ist ja, ne, wir haben eben schon gesprochen, YouTube gibt schon seit 20 Jahren, hat, glaube ich, keine Ahnung, über 10 Milliarden Euro Quartalsumsatz sogar schon. Ich glaube wirklich an die 40 Milliarden im Jahr, glaube ich, haben die schon einen Umsatz. I don't know. Aber wirklich, wirklich groß. Und dann irgendwie zu sagen, man versucht in diesem Thema jetzt Fuß zu fassen mit einer innovativen Idee. Wie habt ihr euch da gesagt, das wird auf jeden Fall klappen?
Ja, es war fast eine Trotzreaktion, ja. Eine Trotzgründung. Ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, aber eher an der Ermangelung an Lösungen.
Hate-Founding.
Ja, Hate-Founding, genau. Vielleicht müssen wir das nochmal prägen. Ja. Aber grundsätzlich ging es halt irgendwie darum, es war auch aus dem Agenturkontext. Wir haben irgendwie viele Seiten, zum Beispiel fürs Phantasialand. Da machen wir eigentlich alle digitalen Plattformen, Website, digitale Magazine. Super bewegtbildlastig, wie man sich also irgendwie emotionalen Produkt halt, wie irgendwie so Parks, Hotels vorstellen kann. Und dann brauchst du halt irgendwie Video-Hosting, weil wenn du in dem Umfang Videos irgendwie machst, müssen die irgendwo liegen, wo sie performant verarbeitet werden, wo sie, ne, hier Adaptive Streaming, all das, was es so gibt, damit du halt schnell ein Video auch auf deinem Smartphone oder so gucken kannst. Und dann landest du zum Beispiel bei Vimeo oder irgendeinem anderen Hoster und dann stellst du fest, bist du irgendwann in der Datenschutzprüfung. Und dann sagt der liebe Datenschutzbeauftragte oder nicht, oder der Datenschutzverantwortliche bei der Behörde nach seinem Tool, so geht das aber nicht. Das muss hinter den Consent. Mhm. Und dann stellst du fest, ja, dann sind die Hälfte der Views halt weg. Mhm. Und dann muss halt Bilder ausliefern. Oder im Worst Case lässt du halt dieses komische Ding da stehen, wo dann draufsteht, um dieses Video sehen zu können, müsstest du erstmal noch was bestätigen. Dann haben wir nach Alternativen gesucht und dann haben wir gesagt, gut, irgendwie gibt's so out of the box nicht so richtig, vor allem nichts, was irgendwie so convenient ist, dass du auch sowas wie einen fertigen Embed-Player hast, den du Copy-Paste irgendwo reinschmeißen kannst, aber auch gleichzeitig eine API. Lange gesucht, viele Gespräche geführt, man ist ja schließlich dann auch irgendwie guter Enterprise-Kunde beim einen oder anderen großen Anbieter, aber da gab's nicht die Fähigkeit, irgendwie uns zu helfen. Ich habe die Jahre davor über Corona schon im Videobereich eine Plattform gebaut, die für Fitnesstrainerinnen hauptsächlich da war, um sozusagen Livestreams machen zu können und das auch dann zu monetarisieren mit einem kleinen Payment dahinter. Und da hatte ich so die Konzepte und auch die Technologie so ein bisschen in der Schublade grundsätzlich für das ganze Video-Encoding-Thema und habe gesagt, gut, eigentlich weiß ich, was wir brauchen und wollen. Lass doch gucken, dass wir das Ding selbst hinstellen und dann sehen wir mal, was passiert. Und ein Business ist dann draus geworden, als wir gemerkt haben, gut, jetzt haben wir den einen Case gelöst, aber dann kam der nächste Kunde und der nächste Kunde und die Frage wurde sich irgendwie immer wieder gestellt. Und dann fängt man danach zu denken, hör, ob vielleicht, schauen wir doch mal, scheint irgendwie ein Business zu sein und irgendwie scheint es kein anderer bisher so auf dem Schirm zu haben.
Ich habe mir die Webseite von euch angeguckt, die geht auch tatsächlich ohne Consent. Ja? Also ich kann die gesamte Webseite irgendwie nutzen, ohne irgendwie raufzuklicken. Habt ihr denn trotzdem dann irgendwie die Möglichkeit zu sehen, wie viele Leute waren heute auf der Webseite? Oder ist das auch dann etwas, wo ihr sagt, darauf verzichten wir dann dafür, dass wir einfach eine gute Experience machen?
Genau, nee, das sehen wir schon. Wir kommen da so ein bisschen in so eine Zeit rein, wo so langsam Lösungen entstehen, um auch Privacy First, wie so dieses ganze Movement sich gerne nennt, Webseiten betreiben zu können, auch mit den Insights, die man irgendwie gerne so hätte. Man geht natürlich immer auch einen Kompromiss ein, weil wir setzen zum Beispiel da, also kann man sowas wie, weiß ich nicht, Plausible oder Simple Analytics oder
sind die serverbasiert?
Die sind auch JavaScript-basiert, das heißt, die sammeln auch ganz normale Events ein, wie Google Analytics das so gesehen auch tut, nur die sammeln halt keine personenbezogenen Daten und legen halt kein Personenprofil dann auf der Basis an. Das heißt, man macht einen gewissen und nimmt einen gewissen Kompromiss in Kauf, dass man auf ein gewisses Level an Datentiefe verzichtet, aber dadurch den Zugewinn hat, dass man 100% seiner Nutzer halt da erfasst. Und da gibt's im Tracking-Bereich halt diverse Anbieter mittlerweile, was cool ist. Und im Videobereich ist es halt noch sehr mau. Und für mich war dann eher klar, ja, Video, erstens, weil ich es irgendwie geil finde, geiles Thema, es gibt wenig Medien, mit denen man so viel irgendwie Emotionen, Inhalt irgendwie rüberbringen kann, wie Video. Und es ist halt auch in der Produktion und in der Konzeption steckt man halt viel da rein, um das überhaupt zu ermöglichen. Video kostet Geld im Vergleich zu einem Foto vielleicht. Dann zeige ich es nur der Hälfte meiner User, wenn ich schon so viel Ressourcen aufwende, um das Ding irgendwie herzustellen. Finde ich irgendwie schade. Und das wird aber noch abstruser, wenn man mal weiterdenkt, was eigentlich alles sonst noch so hinter dem Consent hängt. Habe ich vielleicht meine Brandschriften irgendwo bei Adobe Typekit lizenziert, weil ich irgendwie einen coolen Font habe? Consentpflichtig. Das heißt, habe ich eventuell meine Brandschrift nicht mehr auf meiner Webseite. Es gab ja diese Google Doc, diese Google Fonts abmahn Geschichte. Die kann man selbst hosten mittlerweile. Aber das Tracking, Videos, also das Conversion Tracking auch hinten raus, ist alles consentpflichtig am Ende des Tages. Und das geht einem alles flöten, wenn man irgendwie keine Lösung parat hat.
Als Enduser wahrscheinlich hast du nicht vor, eine Plattform zu machen, wo ich irgendwie 7 Milliarden unterschiedliche Videos bei euch auf der Plattform gucken kann, sondern du richtest dich an zum Beispiel Unternehmen, die sagen, zur guten Nutzung unserer Internetseite gehören vielleicht auch Bewegtbilder dazu. Vimeo hattest du eben schon erwähnt. Gibt es eigentlich zu Vimeo oder sowas irgendwelche öffentlichen Zahlen? So, wie viele Leute nutzen das? Oder hast du für dich mal versucht abzustecken, wie groß der Markt sein könnte an Unternehmen, die sagen, dafür gebe ich gerne ein bisschen Geld aus, dafür, dass die Videos irgendwie gut konsumiert werden können? Ja.
Das Schöne ist da, dass Vimeo publicly traded ist. Das heißt, da kann man natürlich ganz genau sehen, was die irgendwann Umsatz machen. Und die machen halt im Jahr so, ich sag mal, 450 Millionen Euro Umsatz. Mhm. Die haben eine Bewertung ungefähr von knapp über 1 Milliarde, glaube ich, gerade an der Börse. Die waren zu Corona-Hochzeiten bei, lass mich nicht lügen, 14 Milliarden. Auf jeden Fall, wenn es jetzt nicht ganz passt, auf jeden Fall ein Vielfaches von dem, was sie jetzt wert sind. Die machen ungefähr 70% ihres Businesses, 75% mit Self-Serving. Das heißt auch wirklich die Low-Tier, die etwa die günstigeren Packages, die jetzt nicht im Enterprise-Segment sind, wo ich mir einfach selbst auf der Website anmelden kann, pushen aber stark Richtung Enterprise-Kunden im Moment. Und das gibt aber auch schon mal so ein Gefühl für den Markt.
Ja.
Dann gibt's noch so eher so Video-Infrastrukturanbieter wie Brightcove zum Beispiel, die machen irgendwas in den 200 Millionen im Jahr. Jetzt kriegt man nicht gezielt raus, was die in der EU machen.
Ja.
Das ist natürlich unser Home-Turf, unser Markt, wo wir reingehen. Brightcove
ist, glaube ich, auch viel bei so Nachrichten-Webseiten eingesetzt, ne? Für so Videoplayer.
Hm. Genau, es ist mehr so ein Infrastrukturanbieter und eigentlich auch Enterprise-only. Und wir wollen ja nicht Enterprise-only sein, sondern unser Anspruch ist zu sagen, wir wollen es eigentlich jedem Webseitenbetreiber ermöglichen.
Ich glaube, irgendwie ab 15 Euro im Monat oder sowas kann ich meine Videos bei euch hosten, habe ein paar Nutzer, kann ein bisschen Videos hosten und so weiter. Also auch nichts, wo man, glaube ich, eine lange Ausschreibung macht und ein halbes Jahr überlegen muss, sondern wo man sagt, so, aber super, das ist ja, kann man fast nichts falsch machen.
Genau, weil wir wollen eigentlich, dass jeder, der, sagen wir mal, Wertschöpfung auf seiner eigenen Plattform irgendwie betreibt, auf seiner eigenen Website betreibt und das sozusagen auch seriös irgendwie strategisch Video einsetzen will, bei uns ein Paket finden soll, was für ihn irgendwie passt. Das soll nicht Enterprise-only sein und irgendwie, ja, ruf mal unser Sales-Team an, dann quatschen wir, sondern man ist jetzt in der Lage, wirklich einfach über die Website sich einen Account anzulegen in verschiedenen Abstufungen. Und es ist dann auch so, deswegen, es ist schon ein bisschen mehr dahinter. Es ist jetzt nicht, wir nehmen einfach irgendeine Video-Encoding-Pipeline und schmeißen dann deine Videos und irgendwie ein paar Sachen in die Datenbank da rein und dann kannst du das ausliefern, sondern wenn man einen Account anlegt, damit das auch datenschutzkonform und konsentfrei funktioniert, erhält jeder Account einen eigenen Cloud-Speicherplatz technisch im Hintergrund, eine eigene Domain und ein eigenes Zertifikat dazu. Und so, dass es wirklich auch abgeschottet ist und kein Data-Sharing zwischen Kunden stattfindet. Das alles Self-Serving zu automatisieren, war gar nicht so trivial. Muss man uns auch erstmal nachmachen, würde ich sagen. Aber das ist die Basis dafür, dass wir es schaffen, das konsentfrei auszuspielen. Und wir haben on top dadurch die Möglichkeit, dass jeder Kunde, wenn er möchte, auch den Videocontent inklusive des Embed Players über seine eigene Domain sogar ausspielen kann. Also beim Phantasialand zum Beispiel wird man sehen, dass die Videos über videos.phantasialand.de kommen, obwohl die bei uns sozusagen verarbeitet werden und dann im Cloud-Speicher abgelegt werden. Aber es ist dann First-Party-Data. Und da geht doch nichts zwischen an Tracking. Also wir haben schon Analytics, aber keinen Nutzer, also ähnlich wie Plausible Simple Analytics, keine Nutzerprofile.
DSGVO, europäischer Datenschutz, europäische Hosting, was noch so wichtige Sicherheits-Keywords, auf die Leute abfahren?
Ja, DSGVO ist, glaube ich, so das Triggerwort.
Ja.
Es ist ja selbst schon noch schwierig, begreiflich zu machen, dass es einen Unterschied gibt zwischen DSGVO-konform und konsentfrei.
Mhm.
Weil DSGVO-konform kann grundsätzlich ja erstmal alles sein, alles in Anführungsstrichen, was ich hinter den Consent-Banner packe. Das heißt, ich kann sagen, ich bin konform, du brauchst halt vorher einen Consent. Fein, hast du trotzdem 50% der Leute verloren. Consent-frei ist dann nochmal, dass wir sind DSGVO-konform und du kannst uns konsentfrei einbinden. Das heißt, es ist safe, dass 100% der Website-Visitor auch, wenn du da deinen Videoplayer drin hast, auch das Video so ausgespielt bekommen, wie du es möchtest.
Ich habe euch auf der Webseite gesehen, falls man sich mit so einer Lösung wie eurer Lösung beschäftigt, dann hat man bis zu 60% mehr Views als bei anderen Lösungen. Das ist ja wahrscheinlich auch für Unternehmen wahnsinnig interessant.
Ja, seit Ende des Jahres habe ich jetzt meinen Mitgründer Philipp noch mit dabei, der jetzt aus dem Go-to-Market-Marketing-Umfeld kommt, der auch gesagt hat, ja, fuck, an anderen Stellen kämpfen wir halt für ein 0,5% an irgendwelchen KPIs oder so irgendwie rum und irgendwie liegt hier hinter diesem Ablehnen des Cookie-Banners irgendwie so ein großer Hebel. Das betrifft ja dann nicht nur uns, auch im Videobereich. Es ist ja auch, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, Google Analytics fürs Tracking einsetze, muss mir auch im Klaren sein, dass ich alle Leute, die das Ding ablehnen, gar nicht in meinen Metriken habe. Wenn man sich da mal vorstellt, dass man ja auch teilweise Business-Entscheidungen auf der Basis trifft oder irgendwie AB-Tests durchführt, vielleicht von einer gebiasten Gruppe, die, weiß ich nicht, vielleicht haben die alle einen an der Waffel, die immer alle akzeptieren klicken, ich weiß es nicht, oder irgendein Bias, aber man hat auf jeden Fall nicht das ganze Bild. Und da haben wir auf einmal einen Hebel. Und die 60% hast du natürlich dann, wenn du zum Beispiel eine Seite hast, wo du viele Ads gegenfährst. In dem Fall ist die Ablehnrate dann von Cookies immer besonders hoch, weil der Trust niedrig ist, weil du oft irgendwie aus einem fremden Kontext kommst. Leute, die deine Marke schon lange kennen, vielleicht häufiger auf deiner Website sind, tendieren eher dazu, zuzustimmen. Aber wenn du nur 40% Zustimmungsrate beim Cookie-Consent hast, hast du halt einen 60% Zugewinn durch Consentfreiheit.
Dadurch, dass ihr jetzt wahrscheinlich auch relativ einfach zu integrieren seid, relativ günstige Pakete haben, lohnt es sich vielleicht nicht, irgendwie 60 Leute Vertriebsteam hinzusetzen, die dann irgendwie das jeden irgendwie durchtelefonieren. Wie ist euer Ansatz hier, hoffentlich irgendwie schnell zu wachsen und viele Unternehmen zu erreichen, die sagen, das probiere ich mal aus?
Also das ist genau tatsächlich die Herausforderung, vor der wir jetzt stehen. Jetzt, seitdem dann Philipp dazugekommen ist und das auch Thema anzuschieben, jetzt im Dezember ging nicht viel, da kriegst du von allen immer zu hören, ja, dieses Jahr machen wir nichts mehr, lass uns mal im Januar nochmal sprechen. Da merken wir jetzt, dass es auch so losgeht, aber genau das ist jetzt für das ja die Herausforderung zu sehen, wo liegt eigentlich der Hebel im Marketing und auch im Vertrieb, da eine Struktur aufzubauen, die gut funktioniert. Das eine ist natürlich zu gucken, wie schaffen wir es über, sag mal, organischen Content, ne, irgendwie SEO-Content-Marketing-Strategien auch da präsent zu sein, denn das ist immer noch ein Thema, wo auch viel irgendwie verglichen wird. Das heißt auch, das Thema Vergleichsplattformen spielt eine große Rolle, sieht man dann auch schon. Und da, ich meine, gibt ja auch einen Grund, warum die ein gutes, funktionierendes Geschäftsmodell haben. Das heißt, das sind so Sachen, wo wir Leads drüber generieren. Aber das ist die große Aufgabe jetzt für das Jahr, da reinzukommen.
Kennst du die OMR Reviews?
Zufällig kenne ich die.
Ja, die sitzen ja hier 10 Meter Luftlinie entfernt, da können wir gleich mal hingehen.
Sind wir auch schon gelistet. Ah, okay. Und da ist dann auch das Thema, dann Reviews reinzukriegen. Ja. Da musst du dich dann auch wieder hinterklemmen, die Leute irgendwie incentivieren, dass sie Reviews schreiben. Aber man sieht dann schon, dass Traffic auch zurückkommt. Und auf der anderen Seite die ganzen
SEO-Geschichten. Wahrscheinlich, dass das doofe ist, wenn ich irgendwie als Unternehmen eine Webseite neu baue, dann weiß ich ja gar nicht erstmal, dass es euch gibt, ne? Also für viele Sachen suche ich dann irgendwie CMS, da nehme ich, keine Ahnung, irgendwie WordPress oder sowas. Aber Video-Hosting, da muss ich ja überhaupt erstmal wissen, dass es irgendwie jetzt eine Lösung gibt, die irgendwie ohne Consent funktioniert. Das ist wahrscheinlich auch ein großer Schritt, den man irgendwie hinbekommen muss.
Genau, letztendlich streben wir nach Präsenz in drei Bereichen. Das eine ist die Website-Verantwortlichen bei den Marken selbst, die sozusagen das Business-Interesse haben sollten, das Problem zu lösen. Dann Agenturen, die uns implementieren. Am Ende ist es ja dann immer Sache der Agenturen, das auch umzusetzen in der Regel. Und wenn eine Agentur etwas vorschlägt, gibt es ja selten irgendwie jetzt großartig Widersprüche. Es sei denn, es gibt schon irgendwie ein gesetztes Tool. Und das Thema irgendwie generell auch im Kontext Datenschutzverantwortliche da präsent zu sein. Das sind so die drei Säulen, die wir sehen. Die beackert man irgendwie ganz unterschiedlich. Bei Agenturen geht es viel über auch Direktkontakt mit den Entwicklern sprechen, zeigen, was man machen kann, auf Tour gehen, sag ich mal, und die Lösung zeigen, es denen so einfach wie möglich machen, auch ihre Kunden sozusagen sub zu verwalten bei uns, da Lösungen zu schaffen, auf Konferenzen zu sein. Also das sind jetzt so die Dinge, die alle anstehen dieses Jahr, um dann das Ganze nach vorne zu bringen.
Wollt ihr das bootstrapped erstmal aus eigenen Mitteln weitermachen oder überlegt ihr oder habt ihr schon einen Partner mit dabei, der euch da vielleicht irgendwie beschleunigen kann?
Also im Moment sind wir genau komplett bootstrapped und das ist aber auch, sag mal, der Luxussituation geschuldet, dass wir jetzt zwei Gründer haben, die einfach auch gerade dann sagen können, gut, wir verzichten irgendwie auf großartig Gehalt und irgendwas und haben dann noch ein bisschen Support in der Entwicklung und Infrastruktur und pushen das. So, das ist schon erstmal ein Privileg auch, was man irgendwie haben können muss. Das wird jetzt auch sicherlich die nächsten paar Monate noch so weitergehen, weil wir erst mal schaffen wollen zu zeigen, was ist denn unser Product-Market-Fit, wirklich auch im Detail, das wir gerne auch rausfinden, bevor wir dann mal sprechen wollen, brauchen wir irgendwie Kapital für weiteres Wachstum, um Wachstum auch beschleunigen zu können. Macht eine strategische Partnerschaft vielleicht Sinn mit jemandem, der nochmal einen besonderen Marktzugang für uns hat? Aber Plan ist jetzt erstmal bootstrapped weiterzumachen, aber gute Chancen wird man auch nicht liegen lassen.
Du hattest vorhin in so einem Nebensatz vor dem Podcast gesagt, zu dem und dem Thema gibt's auch schon SaaS-Business. Also ich habe das Gefühl, du kennst dich mit SaaS-Businesses gut aus und hast dich bestimmt irgendwie schlau gemacht. Gibt es nicht genau das gleiche, was ihr macht, aber gibt es so Beispiele an Unternehmen, die auch mit so kleinen Lösungen, die nicht zu teuer waren, im B2B-Bereich gutes Wachstum hinbekommen haben, wo man sagt, so, das ist ja eine tolle Firma geworden, die haben ja richtig was aufgebaut?
Also jetzt im Videobereich weiß ich es jetzt gerade nicht tatsächlich, aber in der Größenordnung, ich sag mal, auf die wir vielleicht in unseren nächsten Schritten jetzt erstmal zielen, gibt's sicherlich einige Beispiele und auch selbst bei uns, das ist jetzt nicht das erste SaaS-Business bei uns in der Unternehmensfamilie, sage ich mal. Family ist es bei uns gerne, aber jetzt sind ja auch immer ein paar andere dabei. Wir haben 2010 angefangen, beziehungsweise zwei meiner Brüder, dann im Bereich Social Media Analytics ein SaaS-Business aufzubauen, das über 10-12 Jahre gemacht, auch guten Umsatz dazu machen, um es dann vor 2 Jahren zu verkaufen, auch schlussendlich. Und da sieht man schon, dass man dann auch ein Business aufbauen kann, wo dann auch mein Team 20, 25, 30 Leute hintersteht, mit einer soliden Profitabilität, einem soliden Wachstum, und das dann auch Spaß macht. Und klar, man kann weiter gucken und sehen, was macht denn Vimeo so. Und natürlich ist auch die Ambition zu sagen, wir wollen jetzt auch erstmal eine Lösung für Europa werden. Dafür brauchen wir eine gewisse Präsenz. Klar, deswegen quatscht man auch. Deswegen geht man natürlich auch in solche Podcasts jetzt wie hier bei dir, um mal zu sagen, hey, es gibt halt auch Lösungen aus Europa, irgendwie für Europa. Weil das ist
also
ja
man so, muss ja ganz explizit sagen, also ja. Hören ja Leute zu, man muss ja ganz explizit sagen, wenn du ein Unternehmen bist und zuhörst und irgendwie auf deiner Webseite Video anbietest, ist das eine super Lösung, mit wenig Aufwand mehr Leute dazu zu bekommen, dass sie die Videos angucken.
Ja, weil das ist dann vielleicht die Nicht-Business-Komponente dabei, aber es ist ja so dieses, mal eine Lösung hinzustellen, die explizit irgendwie für den europäischen Markt gedacht ist, die nicht irgendwie aus den USA kommt, weil wir halt ja auch feststellen und deswegen sind wir im Moment auch immer mehr irgendwie in Gesprächen zu digitale Souveränität, obwohl wir da irgendwie ganz kleine Brötchen mal im Vergleich zum großen Spektrum backen. Aber wir sehen ja jetzt, was passiert auch in einer anderen Dimension, wenn wir keine eigenen europäischen Alternativen haben zu großen sozialen Netzwerken, wo sich vielleicht Leute tummeln, dann treffen die US-Unternehmen, US-Entscheidungen. Mich wundert es eher, dass Leute sich wundern, aber wir haben ja keine Alternative. Also mal zu sehen, dass wir auch etwas bauen, was sozusagen unsere europäischen Anforderungen unter einen Hut bringt, die erfüllt und wir dann nicht mit dieser Krücke leben müssen, die irgendwie alle akzeptiert haben, warum auch immer, dass man überall vor diesem Banner hat. Das ist ja nicht schön. Das Web vorher war ja irgendwie schöner. Wir haben gesprochen über die Zeiten, wo es irgendwie noch Flash im Web gab und ein paar andere Dinge. Also es war zugänglicher auf jeden Fall, das Web.
Du hast gerade das Stichwort europäische digitale Souveränität genannt, was wahrscheinlich jetzt auch nochmal spätestens seit der Amtseinführung von Donald Trump nochmal wieder ein größeres Thema geworden ist. Also wirklich dieses langfristig sich Dinge suchen, wie kann ich das Gleiche erreichen oder besser, aber vielleicht ohne Abhängigkeit von transatlantischen Unternehmen. Gibt es da so eine Bewegung schon? Gibt es da schon so den ersten Austausch von Leuten, die sagen so, ja, umso mehr, lass uns doch immer jetzt gucken, was sind die 5 Grundanforderungen des Internets und was können irgendwie gute europäische Alternativen dazu sein?
Ja, noch bevor das Ganze losging, schwebte mir irgendwie schon so ein bisschen vor, zu gucken, wie kommt man denn irgendwie zusammen, weil wir haben mit vielen anderen Businesses ja eigentlich dasselbe Interesse, nämlich Kunden von US-Unternehmen eher zu europäischen Unternehmen rüberzuholen, weil wir eine spezifische Lösung haben. Und da war das eher unter dem Deckmantel oder dem Stichwort No Cookie Alliance. Also erstmal so, okay, wir haben hier was ohne Cookies auskommt. Unser Maskottchen wäre das Krümelmonster natürlich. Und um zu sehen, wie kann man das dann da bündeln. Ich hoffe, dass aber jetzt durch die immer klarer werdende Diskrepanz von dem, was wir eigentlich in Europa wollen und was vielleicht andere wollen, da mehr passiert, vielleicht auch mehr Bewusstsein irgendwie noch aufkommt, weil bei allen großen Überschneidungen, die wir, glaube ich, in Werten haben, was cool ist, sehen wir das in einigen Bereichen und ich glaube, irgendwie Privatsphäre, der Umgang mit persönlichen Daten ist ein Bereich, wo wir eben nicht gleich ticken, dass wir dafür halt auch Lösungen haben und das Web dadurch vielleicht auch schaffen, wieder ein bisschen schöner zu machen einfach.
Würdest du so weit gehen zu sagen, im Grunde haben wir 20 Jahre verzockte europäische Digitalpolitik hinter uns oder ist das, würdest du nicht so weit gehen?
Also kann man vielleicht schon so sagen, wenn man irgendwie sieht, was es denn vielleicht an europäischen Businesses, Unternehmen, Playern, Angeboten, digitalen Plattformen so gibt, da muss man lange suchen, bis man vielleicht irgendwie mal was findet, was Erfolgsgeschichten sind, wirklich in der digitalen Sphäre. Von daher glaube ich schon, dass wir jetzt sehen, dass uns das so ein bisschen auf die Füße fällt, dass wir halt 20 Jahre ein bisschen gepennt haben. Und aber kann man auch jetzt natürlich nicht nur der Politik irgendwie ankreiden, sondern es muss ja auch Leute geben, die Dinge machen und machen wollen. Da gibt's immer ein paar von, glaube ich. Und die brauchen natürlich auch Rahmenbedingungen. Und klar, man hat immer ein paar Regeln mehr hier als irgendwo anders. Aber irgendwie muss das zusammengehen. Und ja, es ist halt nicht viel passiert in den letzten 20 Jahren in Europa.
Ihr habt jetzt eure Lösung schon bei einigen Kunden eingebaut. Phantasialand hast du erwähnt. Ich glaube, bei Vodafone seid ihr momentan in der Implementierung. HRS, Deutsche Dienstrat, also unterschiedliche Unternehmen. Was ist so deren Feedback?
Also bisher, muss ich sagen, sind, glaube ich, alle ziemlich happy, weil wir tatsächlich im direkten Vergleich immer diesen Zuwachs an ja. Views letztendlich sehen. Das ist ja immer schon so der größte signifikante Hebel, den man irgendwie hat. Aber auch, dass es relativ einfach zu implementieren ist. Wie gesagt, es kann Copy-Paste sein mit dem Embed-Player, aber auch jetzt bei Vodafone sind wir gerade in der Implementierung und da ist es dann so, dass es vollkommen sozusagen unsichtbar technisch in die Mediathek, in die eigene Mediathek integriert wird, sodass es dann auch komplett unsichtbar genutzt werden kann. Das ist da ein bisschen komplexeres Unterfangen, aber durchaus cool zu sehen, dass das auch dann läuft.
Die geben dann mehr aus als 15 Euro im Monat wahrscheinlich, ne?
Die geben dann mehr aus als 15 Euro im Monat. Aber das kriegen sie, glaube ich, gerade noch so hin. Ja. Und am Ende skaliert es natürlich auch mit Usage. Das heißt, umso mehr Traffic du verbrauchst, umso mehr zahlst du. Das ist so das gängige Mittel der Wahl. Aber ja, da haben wir eigentlich bisher nur positives Feedback. Und durch die Art und Weise, das ist dann klar, wird dann schnell irgendwie technisch, aber durch die Art und Weise, wie es auch im Hintergrund aufgebaut ist, ist es halt auch fast unendlich skalierbar, weil durch den Verzicht auf Tracking verzichtest du halt auch auf irgendwelche Server, die beim Nutzer mithören, die immer als so Weiterleitungsmaschinen fungieren. Wenn ich ein Vimeo-Video irgendwo einbinde, kriege ich nie direkt die Video-URL, sondern ich kriege immer nur eine URL zu einem Video, wo ich einmal weitergeleitet werde, weil vorher kurz mal noch beim Vimeo-Server vorbeigeschaut wird. Mhm. Und das passiert halt bei uns nicht, aber das erlaubt uns halt auch sehr skalierbar das Ganze und performant zu machen und das kriegen wir auch gespiegelt, dass das gut funktioniert.
Gibt es so wichtige Features, wo ihr sagt, da merken wir schon, dass viele genau dieses Feature wollen, das müssen wir eigentlich im Grunde als nächstes einbauen. Gibt es da so Beispiele?
Also es wird tatsächlich jetzt häufiger auch nach Streaming gefragt. Ja. Da sind wir ganz konkret gerade dran. Das wird in den nächsten Wochen dann auch soweit sein, dass wir da in die Beta-Phase gehen mit den ersten Kunden. Das heißt, dass du auch Livestreams unter deiner eigenen Domain First Party machen kannst, ist ein Ding. Ansonsten sind es dann mehr so Detail-Features wie die Individualisierbarkeit des Players oder halt klar über die API-Dinge anzudocken. Aber ansonsten erfinden wir auch gerade das Video-Management nicht neu, muss man ja auch sagen, sondern es ist...
Wir haben doch jetzt schon so APIs, um zum Beispiel zu den gängigen CMS mit denen irgendwie zusammenzuarbeiten, oder?
Genau, aber die API kann man letztendlich von überall aus sich an uns andocken, wenn man möchte, auch dann aus einem CMS raus einfach ein Video darüber hochladen lassen vom Redakteur oder so. Das heißt, es muss nicht immer über das Tool erfolgen. Wir sind jetzt gerade auch dabei, für die großen CMS fertige Plugins zu entwickeln, sodass man das dann nicht irgendwie noch agenturseitig jedes Mal individuell machen muss, sondern dass man es in WordPress reinschmeißen kann und dann ist es da oder in Typo 3, so da sind wir jetzt gerade dran.
Ja. Das hört sich alles sehr fleißig an. Wie ist dein Setup? Von wo aus machst du das Ganze? Wo arbeitest du gerade?
Also wir haben unser Office in Düsseldorf oder da sind wir halt auch zur Untermieter bei uns in der Agentur. Und da bin ich auch immer mal wieder, aber ansonsten sind wir relativ ortsunabhängig.
Ja, aber natürlich remote, oder?
Genau, eigentlich 90%. Es gilt aber auch für unsere Agentur. Ja. Also wir sind da sehr dezentral aufgestellt. Ich selbst lebe jetzt mittlerweile in Mainz, bin aber regelmäßig in Düsseldorf. Der Philipp lebt in Köln, so unser Entwickler, der lebt in Aachen.
Ja.
Also quer verteilt, wir treffen uns immer wieder in Düsseldorf, aber es ist ja auch schön, super ortsunabhängig, einfach handelbar.
Du hast erzählt, den Winter arbeitest du gerne aus Spanien, oder?
ja, jetzt sozusagen zur jetzigen Zeit, jetzt bin ich gerade für eine Woche hier in Deutschland, aber ansonsten nutzen wir
die. Ich kam hier rein und dachte so, Mensch, der Jan sieht so gut aus, wieso haben wir denn so eine Maske hier, die ihn so hübsch schminkt, aber das ist tatsächlich, du hast schon so ein kleines bisschen Sonne abbekommen dieses Jahr, ne?
Ja, Januar, Februar versuchen wir, wenn es möglich ist, für ein paar Wochen abzudampfen, gehen Süden.
Ist das was, wo man sich fast schon so entschuldigen muss, dass man sozusagen aus dem Süden arbeitet? Oder, also ich habe so fast so ein bisschen das Gefühl, weil immer wenn Leute sagen, sie arbeiten jetzt gerade remote oder sind jetzt gerade in Spanien, dass sie sagen, ja, das ist immer ganz kurz und wir sind trotzdem ganz nach fleißig und so weiter. Aber eigentlich ist das doch irgendwie total schlau.
Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, ist so ein bisschen was dran. Ne? Man wiegelt das immer so ein bisschen
ab. Total,
Aber klar, es ist so, wenn man dann irgendwie im Call ist, dann bist du in Spanien, genau, und sagst du, ach, bist du eigentlich im Urlaub? Das so, wir sind schon zum Arbeiten hier. Also es ist immer noch irgendwie fremd. Es ist gar nicht so normal.
Ja, genau.
Und ja, jetzt wo du sagst, man wiegelt gern so ein bisschen ab. Aber ich kann es nur empfehlen, wenn man die Chance hat und vielleicht noch die Flexibilität, einfach mal 4-5 Wochen sich irgendwo ein Airbnb in Südspanien zu schnappen und dass ich da einen guten Coworking Space zu suchen.
Ich habe auch ein paar Mal die Erfahrung gemacht und ich hatte noch nie, bin ich zurückgekommen und habe gesagt, das war so eine dumme Idee, ich habe weniger geschafft, ich hatte schlechtere Ideen und so weiter, sondern immer dachte man so, boah, das ist ja auch einfach, um nochmal ganz neue Perspektiven zu bekommen, eine total gute Idee, mal einen Ortswechsel zu machen.
Ja, es ist so, man hat irgendwie den Kopf frei, klar, es sind auch viele Dinge, die sonst im Alltag passieren, sind einfach nicht da. Ja. Man hat so einen neuen Alltag. Man arbeitet, oder zumindest gilt das dann für uns, irgendwie eher mehr als weniger.
Ja.
Aber nicht im Negativen, sondern man hat trotzdem eine sehr hochqualitative Zeit, wenn man da ist. Der Vibe ist gut. Es scheint einem häufiger die Sonne ins Gesicht. Also ich finde es eine super produktive, coole Zeit eigentlich. Und also wie gesagt, wir sind jetzt halt auch in Spanien. Wichtig ist, dass man irgendwie jetzt nicht komplett ab vom Schuss ist oder komplett andere Zeitzone oder ich wollte jetzt auch nicht 10 Stunden fliegen, sondern darf gerne ein bisschen näher sein und da ist eigentlich für uns Südspanien so unser Happy Place.
Und man vergisst, wo nach Hamburg kommt, wie kalt es hier ist. Ich glaube, du hast gesagt, dass du ganz ohne Jacke angereist bist, ne?
Ja, das ist mir im Flieger aufgefallen. Dann saß ich im Flieger und habe festgestellt, scheiße, meine Jacke, die liegt noch im Airbnb. Ja,
das wird dir sozusagen nie wieder passieren. Denn als Hamburger, genau, da ist einem eigentlich immer wichtig.
Ja, P&C konnte mir helfen.
Ah, okay, ja, sehr gut. Super spannend. Das heißt, dieses Jahr geht's darum, so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit zu machen, ein bisschen voranzukommen, Success-Stories mit den Kunden zu machen. Habt ihr irgendwie so einen Zeitplan, dass ihr sagt, naja, im Grunde müssen wir Ende 2025 schon so ein bisschen Mindestumsatz haben, denn sonst wird's schwierig, oder habt ihr eine längere Run-Rate?
Also ich glaube, Ende 25 passt ziemlich gut, weil, also ich glaube, da haben wir erstmal auch die Geduld. Ist jetzt nicht, dass man das dann wieder abschalten müsste, sondern also das ist ja von Kunde 1 an eigentlich dann profitabel, wie so ein Produktbusiness halt ist. Das ist ganz gut, aber 25 ist jetzt so das Jahr, wo wir sehen wollen, wie können wir es eigentlich hinkriegen, dass das auch wirklich, kann das richtig wachsen, oder ist das so mittelgroß, aber unsere Ambition ist schon hinzukriegen, dass wir das richtig auch ins Wachstum reinkriegen. Wir sind dieses Jahr auf sehr vielen Events auch nochmal unterwegs. Wir sind auf dem OMR-Festival dabei. Da sind wir auch in dieser Young Innovators Area, wo es so ein bisschen Förderung vom Bund gibt. Wir sind jetzt auf der SEO-Konferenz in München demnächst, auf der SMX und werden da irgendwie präsent sein. Und
Es gibt auch, kennst du Jonos?
Ja, klar.
Da gibt's so einen sehr schlauen Vorstand, Arthur May, Grüße gehen raus. ich weiß nicht, ob du den kennst?
Nee, sag mir
nicht. Okay, aber eigentlich müsste Arthur May, müsste doch sagen, das ist ja das Beste, was es gibt, und mit euch so einen Deal abschließen, dass sie euch irgendwie 200.000 Kunden rüberschieben und dann beide Seiten noch ein bisschen damit verdienen und dann der Kunde aber den Vorteil hat, dass es halt einfach europäisch DSGVO und ohne Consent funktioniert. Aber sowas wäre wahrscheinlich eine tolle Lösung, ne? Dass man sich so einen Anbieter sucht, der hunderttausende B2B-Kunden hat und für die Webseite baut und sagt, mit einem Klick kannst du jetzt das Hosting bei Ignite machen.
Ja, ne, absolut. Also es gibt natürlich da auch große, gerade die großen Website-Baukästen oder ähnliches, die das so anbieten und da Integrationen noch reinzuschaffen.
Das wäre, glaube ich, stark.
Das geht zum einen natürlich über Plugins auch, aber wenn du natürlich das Backing hast von der Company, die das machen will, dann wird das natürlich das nochmal enorm beschleunigen.
Ja, also Arthur, wenn du es hörst, noch kannst du hier einigermaßen günstig einsteigen und also für mich die übliche Vermittlungsprovision einfach, wie immer.
Ja, dann läuft das doch. Aber du kommst ja auch so aus dem SEO-Kontext und so, ne? Und wir sehen ja auch, ne, da machen wir jetzt Dinge und das ist natürlich nichts, wo du jetzt Seiten baust und eine Woche später fliegen dir die Leads so zu.
Ja.
Aber hast du da Best Practices von dir, wo du sagst, das ist das einfach nur dann Geduld oder ist organisch
nicht tot? Jetzt, dass ihr organisch tot. Nee, organisch ist nicht tot. Es benutzen immer noch wahnsinnig viele Menschen Google und es gibt immer noch Menschen, die sozusagen oder Webseiten, die da oben ranken. Insofern funktioniert das immer noch. Aber wenn man, also es gibt dann immer unterschiedliche Ansätze. Unternehmen sagen, ich möchte jetzt zu meinem Firmennamen oder zu dem Namen meines Produkts oder das oben ranken und da sucht wahrscheinlich keiner nach. Und deswegen ist es immer schlau zu gucken, dass du dann definierst, wer ist denn die Zielgruppe, die das einsetzt, ist vielleicht Leute, die Webseiten bauen und dann macht man irgendwie eine tolle Internetseite, wo man sagt, hier sind die besten Tipps für dich, wenn du Internetseiten baust und dann kommen die Leute darüber so ein bisschen auf die Idee, ach, was macht denn der Jan eigentlich? Ach, das ist ja toll, das ist eine super Lösung. Also ich, vor ein paar Jahren gab es hier in Hamburg so einen Übersetzungstool-Anbieter, Phrase, hießen die. Die haben so geholfen, dass Software internationalisiert wird. Ne, dass man irgendwie sagt, läuft in 40 Ländern und über diese Plattform Phrase kann man dann verwalten, wie der ganze Content in unterschiedlichen Ländern heißt und so weiter. Und die haben ein tolles Wachstum hinbekommen, indem sie wirklich einen Developer-Blog gemacht haben, weil sie wissen, Developer nutzen ihre Dings und haben dann auf diesem Developer-Blog wirklich Themen veröffentlicht, die einfach für Developer interessant sind, ohne dass es nur um deren Tool ging. Natürlich ging es dann auch wieder um Internationalisierung oder wie übersetzt man oder wie baut man irgendwie CMS-Übersetzung ein oder so. Aber sowas klappt immer sehr, sehr gut. Das heißt, dass du dir versuchst, sehr, sehr hilfreiche Ideen zu überlegen, die genau für Leute passen könnten, die eigentlich später mal eure Kunden werden. Und dann ist so ein gewisser Carry-Over-Effekt und Google findet es natürlich toll, wenn Leute irgendwie zu euch kommen und sagen, das war eine tolle Internetseite. Wenn man da also erstmal wächst in den Bereich, bevor irgendwie Conversions passieren, dann wächst man später auch in den Bereich, wo Conversions passieren.
Ja, ich glaube, das passt sogar dann sehr gut zu dem Agentur, Ansatz. Genau, zu dem Ansatz, ja. Und auch zu dem, zum Beispiel zu der Agentur-Zielgruppe, ja. Wo man auch feststellt, dass da auch noch oft eine Menge Education-Potenzial ist im Bereich, wie binde ich Video denn wirklich auch performant ein? Jetzt kommt im Mitte des Jahres das Barrierefreiheitsthema dazu. Ja. Das ist gerade auch natürlich ein Riesen-Buzzword, wo alle super Angst vor haben. Ja. Auch da haben wir natürlich einen barrierefreien Player oder ein barrierefrei ist immer ein großes Wort, aber anhand der sozusagen Spezifikationen, die man erfüllen muss, einen guten Player, was das Barrierefreiheitsthema angeht. Mhm. Und da gibt es halt auch sehr viel Education-Lücken und da kann man natürlich wahrscheinlich auch sehr gut mit Content reinstoßen.
Und wichtig ist, dass du jetzt nicht sagst, wir planen 4 Wochen lang 3 Artikel, die wir veröffentlichen, sondern lieber mal
raus,
viel Unterschiedliches probieren und dann gibt es immer 2 Artikel, die besonders gut laufen. Dann kann man lieber sagen, was könnte der nächste Artikel sein zu genau diesem Thema. Ich hatte auch mal einen Kunden aus dem Bereich, die haben Kassensysteme gebaut und die hatten auch dann auf ihrer Internetseite wahnsinnig viel Reichweite zu so Tipps wie 5 Tipps, damit du mehr Trinkgeld bekommst als Kellnerin.
Genau. Ja.
Also sowas hat dann lustigerweise toll geklappt, dass sie wirklich ganz hilfreiche Tipps für die Zielgruppe gebracht haben und das ist dann irgendwie viel häufig abgerufen worden und dann ging auch die Nachfrage wieder nach oben. Das fand ich ganz spannend. Also okay, das heißt, da seid ihr also auch auf einem guten Weg. 2025 ist wichtig für euch. Ja, sehr spannend.
Genau, ja, wir haben Bock, da jetzt Gas zu geben und wie gesagt, wollen vor allem auch zeigen, dass es Lösungen gibt und dass die auch einen Unterschied machen können. Und das eine ist natürlich, Leute wegzukriegen von ihren bisherigen Anbietern. Ja. Der Markt insgesamt wächst nicht großartig, der wächst so mit dem Markt halt mit, aber der wächst nicht aus dem Markt raus, das ganze Video-Hosting, Videothema. Das heißt, es geht entweder darum, Leute, die neue Projekte aufsetzen, die zu gewinnen, dann konkurrieren wir generell mit Video-Hosting, Streaming oder halt Leute davon wegzubewegen, von US-Anbietern hin zu uns. Das sind die Aufgaben, die wir haben und da werden wir mal sehen, wie weit wir kommen dieses Jahr.
Immer auch so ungewollte Beratung. Ich könnte mir auch vorstellen, also natürlich ist es immer ein toller Tipp zu sagen, bis zu 60% mehr Reichweite, wenn du unsere Lösung einsetzt. Aber toll finde ich natürlich auch so, gerade im B2B-Bereich ist ja das Thema Leads, Kontakt aufnehmen und so weiter immer total wichtig. Und da vielleicht im Player die Möglichkeit zu bieten, dass ich im Player jetzt sage, möchten Sie jetzt hier Ihre E-Mail-Adresse hinterlegen und wir schicken Ihnen den ganzen Case zu oder sowas. Das ist natürlich auch schon cool. Also dass man es wirklich im Player so Möglichkeiten macht, die auf einmal das Lead erstellen und den Konsum des Contents vom B2B-Unternehmen irgendwie zusammenbringt.
Das ist ein gutes Beispiel, weil das zum Beispiel gibt es Anbieter irgendwie wie Vistia oder auch Vimeo, die so Lead-Formulare direkt in ihren Videos mit anbieten. da kommt man immer natürlich sehr schnell an die Grenzen des Datenschutzes, ja, wenn sozusagen wir E-Mail-Adressen einsammeln für unsere Kunden.
Ja.
Das heißt aber, das sind so Sachen, wo wir tatsächlich auch drüber nachdenken, so Aufstecklösungen zu haben. Mhm. So, wir wollen gar nicht intermediär sein für die Daten, ja, für die Kundendaten von unseren Kunden, denn dann bist du wieder in dem Bereich, dass du einen Consent brauchst.
Verstehe.
Aber nichtsdestotrotz das zu ermöglichen, dass man da relativ leicht andocken kann. Aber unser Selbstverständnis ist da oder unser Verständnis von gutem Umgang mit Daten ist schon, dass das gehört auf die Webseite unseres Kunden jeweils. Das wollen wir eben so einfach wie möglich machen. Gerne auch mit Snippets zu solchen Dingen, wenn's nötig sein sollte. Aber damit die Daten eben entsprechend direkt beim Kunden bleiben und wir nicht als Drittanbieter Kundendaten entgegennehmen. Nichtsdestotrotz, gerade vielleicht, weil du auch nochmal so Conversion, so Leads ansprichst, also auch zum Beispiel im Bereich E-Com-Shops immer mehr mit Produktvideos auch gearbeitet wird. Und wenn die halt zum Beispiel irgendwo liegen, wo du einen Consent für brauchst, dann geht dir das auch flöten. Und da gibt's halt mittlerweile auch gute Zahlen darüber, wie sehr Produktvideos durch verschiedene Ansichten oder wenn in Action sie getragen werden bei Klamotten, auch die Conversion steigern. Und das ist natürlich auch ein Effekt, den man dann schon nochmal mitnehmen kann, wenn man wirklich auch die Produktvideos allen Nutzern zeigen kann.
Bei YouTube habe ich ja die Möglichkeiten, als Creator sogenannte Cards anzubieten. Das heißt, bei Sekunde 46 wird dann oben was eingeblendet, wie zum Beispiel schau und mein anderes Video zu dem Thema. Und das könnte ich mir auch als tolle Funktion vorstellen, dass man sagt, genau das hier gezeigte Produkt finden Sie hinter dieser URL. Also ich glaube einfach diese Möglichkeit, dann Interaktion dann irgendwie zu machen, da könnte ich mir auch vorstellen, dass es spannend ist.
Genau, also dieses Interaktionslayer steht auf jeden Fall auf der Feature-Roadmap. Ja, cool. Und das ist aber zum Beispiel auch so ein, also da sind wir, ich glaube, schon extrem schnell mit dem kleinen Team, was wir haben, diese Art von Features irgendwie zu bauen und dann auch immer wieder zu priorisieren. Und da haben wir natürlich auch einen sehr großen Vorsprung, den wir einholen müssen von den anderen, weil die natürlich mit den Lösungen, die sie haben, über Jahre am Markt schon wirklich umfangreiche Lösungen gerade für solche Sachen auch haben. Deswegen hangeln wir uns so ein bisschen an diesem MVP-Gedanken entlang und versuchen immer in den Bereichen, wo wir sehen, da können wir jetzt gerade auch einen Unterschied machen. Manchmal ist es auch so, da kommt ein neuer Enterprise-Kunde um die Ecke, der hat einen bestimmten Bedarf und dann repriorisiert man halt gerade dann auch nochmal. Das ist halt auch so.
Ja.
Ich meine, das kennt man, glaube ich, aus anderen Bereichen auch. Und da sind wir aber, glaube ich, mit dem Team, was wir haben, schon sehr schlagkräftig unterwegs und in ein paar Bereichen halt auch wirklich gut aufgestellt.
Vielen Dank. Jan, ich würde dir sagen, ganz viel Erfolg, viel Rückenwind, gerade bei solchen Themen, wenn man irgendwie sagt, man hat irgendwie eine Vision, man möchte vorangehen, man braucht ein bisschen Ausdauer und man muss vor allen Dingen auch so ein kleines bisschen den Markt erstmal bereiten, damit die überhaupt wissen, dass es mich gibt. Da hilft es dann, wenn man irgendwie das mal sehr erfolgreich ist und zurückguckt, dass irgendwie viel Rückenwind ist. Und vielleicht ist gerade auch so diese ganze politische Entwicklung und transatlantischen Themen der Rückenwind, den man da genau braucht. Das Produkt finde ich sehr sinnvoll. Die Vorteile finde ich auch total klar, liegen auf der Hand, mehr Reichweite, höheres Kundenvertrauen und so weiter. Ich danke dir ganz herzlich für deine Insights, für das Gespräch und freue mich sehr, dass du hier warst.
Ja, dankeschön.
Euch zu Hause auch eine dicke virtuelle Umarmung. Vielen Dank fürs Dabeisein. Kommt hervorragend durch die Woche. Wir hören uns spätestens nächste Folge wieder, nächste Woche Montag oder schau mal in den Feed. Wir hatten in den letzten Wochen hervorragende Gäste bei uns zu Gast. Da findest du bestimmt auch noch einiges, was interessant sein könnte. Bis dahin würde ich sagen, ganz liebe digitale Grüße von
Jan
und von Christoph. Tschüss!